Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid nach unserer ganz kurzen Urlaubspause. Jetzt sind wir wieder zurück. Es gibt auch einiges zu besprechen. Es gibt vieles Trauriges, auch in dieser Liga. Es gibt vieles Schönes, wie immer in dieser Liga. Und deshalb ist er wieder zurück. Deshalb sitzt er mir gegenüber, der nach einer Woche Sonne niemals Ungebräunte.
Ole Frags.
Mein Name ist Max Marwald und Ole, du hast die Auszeit genossen. Bist du erholt? Bist du bereit für den NBA Cup, der ja kommende Nacht losgeht? Bist du bereit für den Rest der Saison, der noch sehr, sehr lang ist, weil wir haben ja eigentlich gerade erst angefangen. Aber wie stehst du nach einer Woche Urlaub?
Also der Urlaub war gut, kann ich dazu nur sagen. Der war notwendig, der war erholsam. Etwas ungünstig war, dass ich am Ende davon krank wurde, aber so ist es halt.
Schlecht, ne? Ja.
Und
ja.
Naja, ansonsten alles gut. Ich bin jetzt, ja, bereit, zumindest sagen wir einfach, man will ja nicht übertreiben, ich bin bereit für die nächsten zwei Wochen. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Wie ist es denn bei dir? Wie ist es dir ergangen überhaupt?
Mir ist es sehr gut ergangen. Aber gut, was heißt sehr gut? Mit Blick auf das Weltgeschehen ist sehr gut auch relativ, ne? Also im Privaten würde ich sagen, sehr gut.
Sonst, ja, es gibt Leute, die an diesem besagten Tag des Weltgeschehens Geburtstag hatten.
Ja, ich weiß, ja.
Und diesen Tag natürlich genossen haben, wie kaum einen anderen Geburtstag in der Geschichte der Geburtstage.
Es war kein optimaler Tag, um Geburtstag zu haben.
Korrekt.
Aber, ich habe trotzdem das Beste draus gemacht.
Ja. Es war ja auch nicht meiner, das ist ja die Hauptsache.
Ja. Der alte Menschenfreund Freaks, ne?
Ich habe schon immer gesagt, im November Geburtstag haben ist ja halt auch ist, einfach.
Ja. Ne? Der ist ein bisschen gemein, weil November ist ja eh schon, also ist ja eh schon grau und es ist nicht so einfach. Ich meine, ihr habt es geschickt gemacht.
Außer auf Sizilien, ne? Da schien die Sonne.
Da schien die Sonne, richtig. Das habt ihr schon richtig gemacht. Aber dann ist halt gemein, dass der Amerikaner ausgerechnet da wird und offensichtlich das Wählen verlernt hat in den letzten 16 Jahren. Ja. Das ist halt, ne? Aber, naja.
Ich meine, das Gute ist, dass ja bei uns alles glatt läuft. Aber
eben.
Das ist ein anderes Thema für einen anderen Tag.
Wenn sie Nachhilfe brauchen, sollen sie mal hier vorbeischauen. Ne?
Eben.
Dann erklären wir, wie das...
Hier gibt es wenigstens fortschrittliche Diskussionskultur.
Sehr fortschrittliche Diskussionskultur und auch alles sehr auf konstruktives Miteinander ausgelegt und wie wir dann Lösungen finden. Weil darum geht es ja im Endeffekt. Nicht darum...
Danke, Marbeiter.
Ja. Nicht darum, wer jetzt hier an die Macht kommt. Basketball, darum soll es eigentlich gehen. Lass uns ganz kurz...
Lass mal Power ranken. So
lass mal Power ranken, genau.
Wer hier an die Macht kommt.
Genau. Wir haben uns nämlich überlegt, so weißt du, Weltlage ist ja irgendwie nicht so geil. Und jetzt, wir könnten natürlich auch eine NBA-Folge machen, die nicht so geil ist, weil ja ungefähr die halbe Liga verletzt ist. Oder auch Spieler, denen man sehr, sehr gerne zuschaut, sind ja verletzt. Und das haben wir auch tatsächlich erst kurz gedacht, weil newsmäßig ist das ja schon was. Aber wir wollten es jetzt auch nicht ganz so trist machen. Deshalb haben wir uns gedacht, wir sortieren einfach den Osten, heute den Osten, am Freitag dann den Westen. Und im Zuge dieses Sortierens werden wir die Verletzungen besprechen. Dann baut man nämlich so um dieses traurige kleine Etwas, baut man dann noch so einen schönen Plüschmantel in ganz vielen bunten Farben. Und dann ist das schön. Zumindest schöner, als es sein könnte sonst. Und es ist dann ähnlich bunt wie die Floors beim NBA Cup. Vielleicht ganz kurz noch vorm Start, wer gewinnt, wer macht's?
Die Guten. Also ich glaube, wenn Cleveland sich dazu entscheidet, ab jetzt einfach keine Spiele jemals wieder zu verlieren, dann haben sie eine gute Chance, auch dieses Turnier für sich zu entscheiden.
Ja, dann gewinnen sie vielleicht alles sogar.
Also vielleicht.
Ja, das wäre möglich. Oder wir haben es ja vorher kurz hinter den Kulissen besprochen, vielleicht ist auch Joel Embiids Long Game, der ja, oder gar nicht so Long Game, er kommt ja jetzt zurück, dass er einfach seinen ersten Titel mit dem NBA Cup holen will. Und dann sagt, so Freunde.
Das ist auch noch so ein Ding, ne? So in der kurzen Zeit, die ich nicht da war, der schubst irgendwelche Reporter.
Ja.
Also alles ist einfach nur wild in dieser Liga.
Wobei dieser Report, er hat keinen Schubser verdient, niemals.
Aber der Einstieg in die Kolumne ist mit das, völlig gestört, wenn man sich das mal so vor Augen ruft, dass jemand so einen Text anfängt.
Ja.
Und der was mit Sport zu tun hat.
Ja. So. Und auch das dann durchgewunken wird. Also da steht ja auch noch ein Redakteur dahinter, dass man dann nicht sagt, das ist weit übers Ziel hinausgeschossen. Wie gesagt, schubsen trotzdem nicht, aber das ist auch so ein bisschen mangelnder Respekt dem Menschen, dem man da gegenüber ist irgendwie. Also das darf man, das geht einfach nicht.
Ja, also vor allem ist es einfach unnötig, weil es genug andere Möglichkeiten gibt, das zu kritisieren. Ich meine, das haben wir in unserer letzten Folge ja auch getan, ich habe mich über die Kommunikation der Sixers von Embiid aufgeregt und finde das auch nach wie vor korrekt. Und ich finde, es gibt ganz viele Mittel und Wege, auch als Sixers-Kolumnist zu sagen, das ist hier der Franchise-Player und das ist irgendwie nicht die geilste Art für eine Franchise in eine Saison zu gehen, die eigentlich richtungsweisend sein soll. Da gibt es ja ganz viele Mittel und Wege, aber der Weg, den er gewählt hat, der ist halt einfach vollkommen drüber. Ich meine, er hat sich auch dafür entschuldigt, deswegen ist es auch erledigt, aber dass Embiid auf jeden Fall darüber wütend war, ist vollkommen okay. Die Reaktion ist natürlich trotzdem nicht okay, aber
die Reaktion,
also beziehungsweise die Gefühlsregung, klar, die ist angemessen gewesen.
Ja, fand ich auch. Und ja, aber das liegt ja jetzt in der Vergangenheit. Wie gesagt, in Zukunft wird Embiid wieder spielen. Da kommen wir später noch dazu, weil ich denke, ich weiß nicht, ob wir direkt über die Sixers sprechen werden. Ich bin sehr gespannt, wie du sortierst. Osten sortieren ist schon, wir haben es ja schon ein paar Mal gemacht, aber dann schaust du mal so die Standings an und ja gut, der Dritte hat eine ausgeglichene Bilanz, ne, gerade, oder wie war's?
Ja,
oder, genau. Und dann wird schon negativ.
Alles dahinter ist negativ.
Ja,
und das kann ich mich auch nicht dran erinnern, sowas schon mal gesehen zu haben, nach ein paar Wochen in der Saison.
Und es passt halt irgendwie gefühlt, zumindest was die Erwartungen angeht, auch vom Ranking her überhaupt nicht. Also von der Reihenfolge her, wer jetzt gerade wo steht, keine Ahnung, wie es dann hinten raus ausgeht. Aber ich fand es dann tatsächlich sonst, man geht dann natürlich schon so ein bisschen die Standings entlang und kann es dann so halbwegs einordnen. Aber ich fand, jetzt musste man irgendwie komplett alles durcheinander würfeln oder musste ich irgendwie komplett alles durcheinander würfeln oder mir irgendwie überlegen, okay, was ist denn jetzt echt, was ist das? Oder, ja, in welche Richtung kann es gehen? Oder ja. Ich bin sehr gespannt, wie es dir ergangen ist. Und deswegen steigen wir jetzt direkt ein. Wir steigen ganz hinten ein. Und meine Frage, Ole Freaks, wie viele Teams sind in deinem untersten Tier? Wie heißt dein unterstes Tier? Und
das heißt Crappy McCrabface. Und da sind zwei drin.
Sehr, sehr, sehr schön.
Gefällt dir das?
Das gefällt mir hervorragend. Ich mag hier Punkt, 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 Face ist bei mir im Alltag sehr, sehr präsent. Deswegen freue ich mich sehr darüber, dass du es jetzt hier rein.
Ja, ja, das ist bei uns auch so. Also es kommt sehr oft zum Einsatz.
Ja.
Naja, also da sind bei mir die Raptors und die Wizards drin.
Ja.
Also bei den Wizards gibt es, glaube ich, auch keine Diskussion. Das ist, also abgesehen von Portland und Utah, also auch das schlechteste Team der Liga, würde ich mal sagen.
Ja.
Und ja, die Raptors, ich meine, wenn man es positiv drehen will, kann man sagen, ihr Abstand ist noch nicht groß. Ne? Da ist im Osten natürlich noch alles möglich und sie hatten halt Ausfälle. Also Scotty Barnes hat, glaube ich, 7 Spiele verpasst, Quickly schon 8. Das sind ja wahrscheinlich die beiden wichtigsten oder zwei der drei wichtigsten Spieler des Teams. Und das wirkt sich natürlich auf. Aber ja, weiß nicht, also bisher sieht man da einfach nicht wahnsinnig viel, was funktioniert. Die Defense ist total schlecht. Wir haben jetzt auch die letzten 4 Spiele in Folge verloren. Also für mich sind das so die beiden Teams dort. Oder also wie hast du das gemacht?
Ganz genauso, ganz genauso. Ich habe keinen so schönen Namen. Bei mir ist Vamos a la Lotto.
Naja, okay.
Aber ich habe genau die beiden, also genau die Teams einfach, ja. Da ist der Abstand irgendwie schon so ein bisschen, da passiert irgendwie am wenigsten Gutes bis jetzt. Ich meine, bei den Wizards kannst du vielleicht als Lichtblick noch Bilal Coulibaly nehmen, der eine vielversprechende zweite Saison spielt, der sich offensiv gesteigert hat. Aber im Grunde sind das einfach, also da. Ich weiß auch nicht genau, das sind ja auch Teams, gut, bei den Raptors ist schon immer so, wie das haben wir auch schon oft genug besprochen, so das ist ein Team, bei dem denkst du, okay, irgendwie Talent ist schon da, so ein bisschen, also die Raptors könnten schon auch, finde ich jetzt theoretisch, so im, und das wird vielleicht im Saisonverlauf auch noch passieren, so in einem Tümpel schwimmen mit den Bulls und vielleicht auch mit den Hawks, aber irgendwie jetzt halt, der Start ist halt überhaupt nicht geil und dann muss man halt mal gucken.
Das stimmt schon, also sie müssten vom Team her nicht unbedingt so mies sein. Wie gesagt, die Ausfälle
tragen
sicherlich dazu bei.
Genau. Aber
ich glaube auch, also beziehungsweise ich habe auch den Eindruck, dass in dem Team das auch irgendwie okay gefunden wird, wenn diese Saison eher nicht so richtig geil wird. Also
klar, die Trades so von Siakam und Anunoby sind jetzt noch kein Jahr her im Endeffekt. Gleichzeitig denke ich mir schon mal, also ich verstehe es mit Blick auf Draft und jetzt der Draft, der jetzt ja relativ gut besetzt sein soll. Und dann denke ich mir, okay, aber irgendwann, ihr seid ja keine Vollblinden. Also irgendwann muss ja immer so dieses Ding kommen, okay, wie gewinnen wir denn Basketballspiele? Und klar kannst du sagen, wenn da jetzt noch Cooper Flagg mit reinkommt oder wer auch immer, dann steigt die Wahrscheinlichkeit. Aber trotzdem ist dieses, okay, Scotty Barnes soll einer deiner Franchise-Eckpfeiler sein. Du hast Emmanuel Quickly einen langfristigen Vertrag gegeben. Also so vom und ich weiß ja gar nicht, was jetzt die Strategie der Raptors im Endeffekt ist. Und wie gesagt, diese Verletzungen sind kompliziert. Aber irgendwann denke ich, mir müsste ja schon so ein Ding kommt, okay, wir müssen als Team, weil das ja die Basis ja auch schon so ein bisschen da ist, egal wer da jetzt noch reinkommt, Wege für, und nicht, dass man die Wege später nicht mehr finden kann, aber schon damit anfangen. Und das kann, wie gesagt, im Laufe der Saison noch passieren, aber so dieses, so einfach abschenken kann ich, wenn du schon so viele junge Spieler zusammen hast, die du gern auch, oder die du ja schon langfristig gebunden hast, dann fände ich es ja, dann ist es mir so ein bisschen zu, mir persönlich, ein bisschen zu kurzsichtig. Aber ich würde jetzt den Raptors nicht unterstellen, dass sie kurzsichtig sind. Also.
Nee, ich glaube auch nicht, dass sie also von Anfang an in die Saison reingegangen sind, so von dem, wir lassen mal jetzt drauf kacken. Aber es kommt, also beziehungsweise die Chance dafür war, glaube ich, schon gegeben. Und dadurch, dass jetzt halt dann die besten Spieler einfach langfristig ausgefallen sind oder noch ausfallen, das trägt dann halt einfach dazu bei, weil so tief und gut ist der Kader dann halt auch nicht, dass sie ja, das kompensieren können, wenn Barnes dann mindestens 3 Wochen fehlt oder so. Das trägt dann natürlich dazu bei. Und ich würde auch nicht sagen, dass das, also weil du es so formuliert hast, irgendwann müssen sie dann ja auch, sie haben ja erst letzte Saison diesen Schritt Richtung
Neuaufbau
eigentlich gestartet. Die haben ja, also Toronto hat über die letzten Jahre sehr viel Erfahrung damit gesammelt, im Mittelmaß rumzudümpeln, wo man eigentlich nicht sein will. Und ich glaube, deswegen ist dort der Anreiz, oder könnte ich zumindest nachvollziehen, wenn der Anreiz dort ein bisschen größer wäre, zu sagen, okay, dann einmal richtig mies, damit wir dann richtig gut werden können. Anstatt, ja, dass wir halt weiter auch die nächsten 5 Jahre so irgendwo in der Suppe mitschwimmen, wie wir das über die letzten Jahre auch schon getan haben, weil das halt einfach nicht zufriedenstellend für irgendwen ist am Ende.
Absolut. Also und ich meine, also diese Verletzungen, da kommst du natürlich schnell in so einen Strudel auch rein. Also dann fehlen dir halt, also wie du sagst, der Kader ist jetzt nicht so tief, das Talent ist jetzt nicht so massig oder so breit verteilt, und wenn dann halt dein Spitzentalent fehlt, dann wird's ganz schnell kompliziert. Mir ging es eher so darum, so Teams wie Brooklyn, über die wir jetzt vielleicht noch sprechen wollen, die halt einfach, also es geht eher so darum, diese Basis zu legen. Nicht, wir müssen jetzt gewinnen und müssen jetzt irgendwie Richtung Play-In kommen, sondern einfach so, nicht so dieses, und wie gesagt, das möchte ich Ihnen jetzt gar nicht unterstellen, sondern war auch so ein bisschen an, so, du hast ja so ein bisschen überspitzt formuliert gesagt, so, denen ist es eh wurscht. Also ungefähr, weil ist es, der Saisonausgang ist am Ende ja auch wurscht. Aber so ein bisschen, okay, wir, wie gesagt, wir haben jetzt halt schon eine Basis an Talent, und da wollen wir jetzt schauen, dass wir da jetzt schnellstmöglich auch dieses Fundament legen, dass da was passiert. Und kannst natürlich auch, wenn du verlierst, also hier ist nicht so, okay, wir müssen jetzt schon richtig guten Basketball spielen. Aber so was halt Brooklyn gerade macht zum Beispiel, dass man da schon sich so eine Identität halt aufbaut, auf der man dann mal gucken, wie sehr die Identität dann noch funktioniert, wenn Spieler XYZ demnächst nicht mehr da sein könnten. Also heißt ja schon, dass diverse Teams die Brooklyn Nets genau beobachten und wer da eventuell verfügbar sein könnte. Aber halt so dieses Ding, das war eher so mein Gedanke. Und aber nicht im Sinne von, das machen die Raptors nicht, was sind das für Drottel, sondern einfach nur, ich bin mal gespannt, was da jetzt so im Laufe der Saison passiert. Aber jetzt haben wir schon sehr lange über die Raptors gesprochen, dafür, dass sie eigentlich Crappy McCrapface sind.
Ja, willst du mit den Nets weitermachen? Sind die bei dir auch im nächsten Tier drin, oder hast du die schon bei den Contender mit einsortiert?
Genau. Sie haben bei mir so ein bisschen ein eigenes Tier, was dann irgendwie danach, also sie gehören eigentlich zum nächsten Tier, aber es ist so ein bisschen, was ist da los? Also das ist mein...
Ah, okay.
Also mein nächstes Ziel, habe ich aber 4 Teams, so plötzlich Play-In heißt es. Die Hawks, die Pistons, die Bulls und die Hornets. Das sind so, die habe ich so genannt. Und die Nets, wie gesagt, gehören auch mit rein. Nur bei den Nets bin ich halt deutlich überraschter, muss ich sagen. Weil ich hatte die Pistons, haben wir schon vor der Saison gesagt, so, die waren letztes Jahr deutlich schlechter, als sie hätten sein müssen. Sie haben einen sehr guten potenziell sehr guten Lead Guard mit Kate Cunningham. Sie haben irgendwie sehr viele interessante junge Spieler. Sie haben jetzt Veteranen dazu geholt, deren Spielerprofil gut dazu passen sollte. Na ja, okay, da können dann schon mehr Siege drin sein. Atlanta hat Trae Young, und Atlanta ist irgendwie up and down. Atlanta hat Talent, deswegen passen die da auch für mich rein. Charlotte.
Und wie heißt nochmal ihr Top-Rookie? Von den Hawks?
Darüsa. Zachary. Ja, freilich. Ja, sehr gut. Ja, der braucht halt nur ein bisschen. Ja, aber
das wollte ich einfach nur mal hören.
Genau.
Die Knicks hat er immerhin schon weggeflötet.
Eben. Die flöten eh einige weg. Die Knicks sind auch sehr interessant. Ja. Auch so ein Ding, wie genau ordnet man das ein? Aber noch so die Hornets, LaMelo zurück, Brandon Miller, auch Potenzial da. Und deswegen bei den Nets bin ich einfach überrascht, weil bei den Nets haben wir vorher gesagt, okay, das ist das schlechteste Team der Liga, so am wenigsten Talent, das passt am wenigsten. Und die sind jetzt halt irgendwie gefühlt, können sie für jedes Team ein Stolperstein sein.
Ja,
ich deswegen haben sie in einem eigenen Team, ohne sie deshalb über die anderen 4 Stellen, eigenen Tier, ohne sie deshalb über die anderen Stellen zu wollen.
Ja, verstehe. Also ich habe sie mit den anderen 4, die du genannt hast, mit einsortiert. Also insofern sehen wir es dann eigentlich ähnlich. Ich finde bei ihnen, also ich habe über die Offseason jetzt nicht gedacht, dass die einen schlechteren Kader haben als Washington. Ich fand nur, sie haben den vielleicht grausten, perspektivlosesten Kader, weil halt kein super interessantes Talent da irgendwie dabei ist. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob man Cam Thomas nicht doch diesen Status geben sollte, der natürlich einfach, der, als Shotmaker ist der schon geil, ne? Also ja. Der ist, glaube ich, trotzdem jetzt nicht der wichtigste Grund dafür, dass sie im Moment so gut spielen, aber der ist, das macht schon Spaß, dem zuzuschauen, wenn der on ist. Also das auf jeden Fall. Aber die haben halt ansonsten eher so halt ein paar ganz gute Veteranen und relativ viele so relativ biedere Spieler. Das muss allerdings ja nicht heißen, dass die dann komplett inkompetent sind. Ja. Und ich glaube, die haben halt hier einen Coach, der auf jeden Fall was zeigen will, was ausprobieren will. Die haben auf jeden Fall auch die Motivation. Auch gerade mit jemandem wie Schröder, aber auch ein paar von den anderen, die wissen ja auch, wie über dieses Team die ganze Zeit geredet wurde.
Ja.
Und lassen sich davon auch anstacheln. Ob das dann heißt, ich spiele gut, damit hoffentlich ein besseres Team für mich tradet, was ja passieren kann bei allen. Oder ob es heißt, guckt euch mal die Eastern Conference an, vielleicht können wir hier ja doch irgendwas reißen. Und wenn nicht, will ich mir wenigstens nicht vorwerfen lassen, dass ich hier irgendwie nichts ausprobiert habe. Dann ist es irgendwie, finde ich, schon nachvollziehbar. Ich meine, also bei einigen Spielen ist es dann trotzdem überraschend, also dass sie es schaffen, Boston in die Overtime zu zwingen und Cleveland auch fast am Rande der Niederlage zu haben. Das ist natürlich schon beeindruckend, dass sie
Chicago schlagen.
Das ist natürlich vor allem unglaublich, aber
auch wieder typisch Bosen, ne?
Das macht schon Bock.
Du gewinnst überraschend Spiele und hast so einen Stint vor dir, wo du halt erst gegen die Nets spielst. Wie gesagt, die Nets sind deutlich besser, aber und dann gegen die Jazz, und wo du eigentlich so ein bisschen so Momentum kriegen kannst, dann verlierst du erst gegen die Nets und dann noch gegen die Jazz, die bis da noch kein Spiel verloren hatten. Das ist so ein bisschen typisch, das ist so ein bisschen Bose in der Nutshell die letzten Jahre. So, ja. Aber
ja, zurück nach Portland. Die kennen sich damit halt aus.
Ja.
Ja, und bei den Nets, also es gibt ja schon einigermaßen regelmäßig so Teams, die halt ein bisschen dieses Nobody believed in us haben und deswegen zum Start der Saison überraschen. Und die spielen ja auch so ein bisschen eigen, ne? Also viel mit Ganzfeldpresse, sehr, sehr aggressive Defense und so. Das ist schon ganz cool. Ich glaube, das hilft auch gerade am Anfang, um so Teams, die vielleicht ein bisschen denken, ah, ist ja nur Brooklyn, dann auch zu überrumpeln und irgendwie damit drin zu sein. Aber also mich würde es jetzt eher wundern, wenn das einen nachhaltigen Effekt hat über die Saison. Also weil ich ja auch einfach davon ausgehe, dass das ein Team ist, wo es ganz gut passieren kann, dass ähnlich wie in Utah über die letzten Jahre irgendwann das Front Office sagt so,
wir haben andere Pläne.
Jordi, es tut uns leid. Es ist schon ganz cool, was du da hier so bisher machst, aber jetzt entspann dich mal. Und dann ist vielleicht Schröder woanders oder dann ist vielleicht Cam Johnson woanders oder und dann orientiert man sich irgendwie ein bisschen neu. Aber so für den Moment macht es auf jeden Fall auch Bock, denen zuzugucken, einfach weil die halt mit so einer Energie spielen. Und
ja, voll.
Schröder natürlich auch einfach unfassbar gut ist, muss man sagen. Er trifft im Moment fast die Hälfte seiner Dreier, das ist auch nicht schlecht.
Und das bei 6,7 Versuchen. Ich wollte gerade fragen, wenn du sagst, bei den Nets ist es schwer, sich vorzustellen, dass es haltbar ist, was sie momentan so machen. Aber wie siehst du es denn bei Schröder? Also ich meine, es ist ja Career-Highs durch die Bank quasi. Also beim Scoring 19,5 Punkte, Field Goal 48,4%, Dreier hast du gerade angesprochen, 47,2%. Assists ist er fast auf seinem Career-High-Niveau, damals Atlanta 2016-17. Jetzt damals 6,3, jetzt 6,2. Wie haltbar denkst du, ist das?
Ich möchte eine Gegenfrage formulieren. Momentan in der Liga Time of Possession pro Spiel. Was meinst du, wo Dennis Schröder im Moment steht?
Wenn du mich so fragst, wahrscheinlich relativ weit vorne.
Das musst du präzisieren.
Platz 3.
2. Nur Trae Young ist vor ihm.
Natürlich.
Und dabei ist bei Trae Young die Anzahl der Touches und der Time of Possession sogar runtergegangen. Also das ist immer witzig. Aber also ich frage das deshalb, weil ich glaube, Schröder hat halt hier eine Rolle, die er woanders jetzt nicht hätte.
Ja.
Also weil er da halt einfach so der Hauptverantwortliche ist und auch der wichtigste Decision Maker und er macht es im Moment richtig gut. Ich glaube halt, dass gerade der Wurf, das ist halt schon eher ein Hot Streak. Ich meine, wir haben einen Teil seiner Karriere, also beziehungsweise seine Karriere ist schon lang genug, dass wir wissen, dass Schröder kein 48-prozentiger Dreierschütze ist.
Was das muss die wenigsten ja sind.
Also, ja, klar. Also das ist ja jetzt überhaupt nicht eine Kritik, sondern das ist einfach nur zu sagen, er ist normalerweise eher so im Bereich 35%. Das ist schon ein ziemlich großer Unterschied und heiße Streaks hat es schon öfter mal gegeben. Das heißt nicht, dass er am Ende der Saison bei 25% steht, sondern einfach nur, dass man da jetzt nicht davon ausgehen muss, dass das genau so bleibt. Aber ich glaube halt gerade so, was seine seine Spielkontrolle angeht, die ist schon echt gut. Ich meine, das wissen wir auch, das haben wir auch über die in der Nationalmannschaft jetzt immer wieder gesehen, dass irgendwie so sein Decision-Making auch gereift ist. Und ich glaube halt schon, dass er, selbst wenn er halt den Dreier nicht so trifft, trotzdem jemand ist, der auch für bessere Teams auf jeden Fall interessant ist. Da dann halt eher von der Bank und deswegen natürlich dann nicht mit diesem statistischen Output.
Ja.
Aber trotzdem als jemand, der halt ein wichtiger Spieler sein kann, der vielleicht auch Spiele closen kann, einfach weil er so mit dieser Point of Attack Defense, die er natürlich auch noch liefert, kann er halt sowohl in solchen Teams, wo seine Rolle eigentlich ein bisschen zu groß ist, weil die Teams einfach nicht so gut sind, als auch in deutlich besseren Teams, kann er, glaube ich, einen wertvollen Part spielen.
Absolut, also da würde ich dir zu 100% zustimmen. Ich frage mich so ein bisschen, ob das jetzt halt, ob er in Brooklyn jetzt quasi auch so ein bisschen diese DBB-Rolle halt hat. Also Raúl Fernández sagt ja auch, er ist so quasi er ist der Anführer, er ist der Leader. Und wie du sagst, also er hat ja diese langen Possessions, er entscheidet quasi, was auf dem Feld passiert. Und das scheint ihm ja sehr, sehr zugute zu kommen und seinem Spiel und seinem Rhythmus und so. Und damit hat er echt für sich eigentlich eine gute, also eigentlich eine optimale Situation gefunden, weil er genießt die Situation an sich. Er sagt ja auch immer, wie glücklich er in Brooklyn ist, einfach weil wie sie ihn angenommen haben, wie sie seine Familie angenommen haben. Und er ist in der Situation glücklich und gleichzeitig kann es natürlich sein, dass er noch in eine, was die Erfolgsaussichten angeht, noch bessere Situation kommt, weil andere Teams eben, wie du sagst, dann halt denken, okay, der kann uns mit dem, was er da liefert, wenn wir ihn dann richtig einsetzen. Und das ist dann, glaube ich, schon so der entscheidende Punkt, dass man ihn in seine Stärken dann ausleben lässt, auch wenn er jetzt nicht dein bester Spieler ist oder nicht deine erste Option ist in dem Sinne, dass du ihn, wenn du ihn dann holst als Team, dass du ihm diese eine gewisse Freiheit dann zugestehen solltest, denke ich, oder siehst du es anders?
Nee, absolut. Also auch, dass er kann einfach mittlerweile auch ein guter Decision-Maker und Playmaker sein. Absolut. Und halt ist jemand, der für Paint-Touches sorgen kann, der offene Dreierschützen finden kann. Und das sind ja alles Qualitäten, die viele Teams brauchen können. Oft nicht unbedingt, wie gesagt, in der Starting Five, aber dann halt von der Bank schon. Und deswegen, also ich habe gestern auch schon mal so ein bisschen mit der Trade-Machine auch rumgespielt und geguckt, wo er hinpassen könnte, welche Teams auch realistisch für ihn traden könnten, weil natürlich auch die 13 Millionen, die er verdient, die sind jetzt bei manchen Teams tatsächlich auch schwer zu integrieren. Also ich glaube, Milwaukee würde ihn unglaublich gerne nehmen, aber mit Milwaukee gibt es eigentlich kaum einen Weg
gegen den Second Apron.
Ja. Aber die Vorstellung, dass Denver Zeke Nnaji und Russell Westbrook nach Brooklyn schickt für Dennis Schröder, das geht erst ab Mitte Dezember, glaube ich, weil wegen dem neuen Vertrag von Russ, aber er würde den Nuggets halt voll helfen, meiner Meinung nach. Und das wäre ja schon ein Team, was einfach sehr gut ist. Und da könnte er auch eine relativ große Rolle spielen. Oder guck dir die Knicks an. Die haben 5 Leute plus Deuce McBride, die irgendwie alles machen müssen im Moment. Auch da könnte er voll die große Rolle spielen. Da wird es ein bisschen schwieriger, einen Trade zu finden. Aber es gibt auch genug gute Teams, wo er absolut weiterhelfen würde.
Ja, klar. Gerade die, deren Rotationen noch nicht so wahnsinnig tief sind, bei denen die so ein bisschen Schlagseite haben. Und dann, Denver fände ich schon ganz geil, ehrlich gesagt.
Also das ich könnte es mir auch vorstellen.
Aber welchen Vorteil hat Brooklyn? Einfach, dass sie dann nicht mehr so gut sind? Oder weil sie sagen, Nnaji ist so interessant? Oder
wahrscheinlich lässt man sich noch einen Zweitrunden-Pick dazu geben oder irgendwie sowas. Nnaji ist nicht interessant.
Ja, eben.
Der sportliche Wert davon
freundlich formuliert,
hält sich komplett in Grenzen. Aber das wäre halt so ein bisschen Teamsabotage und vielleicht noch ein Asset mitnehmen. Ich sage jetzt auch nicht, dass genau so muss es kommen, aber das würde halt von den Gehältern ja ungefähr funktionieren.
Ja. Nee, auf jeden Fall. Aber da finde ich
vielleicht würden sie auch darauf bestehen, dass es Hunter Tyson oder irgend so jemand ist. Also einer von den jungen Spielern.
Ja. Was du ja tendenziell als Team.
Oder bei den Orlando Magic. Ne? Also nur um noch ein weiteres Team zu nennen, auf das wir ja gleich auch noch zu sprechen
kommen. Genau, da kommen wir gleich noch drauf. Da fehlt's. Creation könnten sie ganz
aber gut machen. Aber ich kann dir nur sagen, Cole Anthony für Dennis Schröder straight up funktioniert. Die verdienen fast exakt gleich viel.
Okay. Na, das könnte man
zum Dadurch würde sich Brooklyn verjüngen.
Ja.
Und Orlando würde besser werden. Just saying.
Just saying. Und Cole Anthony.
Ich sag's dir nur.
Der Riesacher stimmt zu. und Cole Anthony spielt jetzt auch nicht die ganz große Rolle derzeit.
Nee.
Beziehungsweise im Laufe der Saison. Also von daher, Orlando machen wir gleich noch. Schröder bin ich echt sehr gespannt, wie das weitergeht. Es ist auf jeden Fall sehr cool, wie es in Brooklyn gerade läuft. Also das kann man ja mal für den Moment festhalten. Ist jetzt auch egal, wie es jetzt weitergeht, sondern es ist eine sehr coole Zeit, ein cooler Stretch. Und je nach, schauen wir mal, wie lange der geht, wann das Front Office reingrätscht oder ob es Front Office reingrätscht.
Ich finde es auch ziemlich beeindruckend, was für eine reife Perspektive er dazu hat. Also sowohl in dem Interview mit dir für Basketball World, da kam das ja auch schon durch und auch jetzt, er wird ja nach jedem Spiel gefragt, also auch letzte Nacht dann wieder, ja, wie ist denn das so mit Trade-Gerüchten? Er so, weißt du was, es passiert, wie es passiert. Ich bin einfach, ich weiß, das ist ein Geschäft, aber ich fokussiere mich auf das, wie es gerade ist. Es macht mir Spaß und das ist irgendwie die Hauptsache. Also das finde ich irgendwie eine coole Perspektive.
Ja, absolut.
Macht sich halt auch nichts vor, ne?
Eben. Und also genau, also ich fand auch so halt, auch so im Gespräch, wie er die ganze Geschichte, wie er so drumherum gesprochen hat, auch so, wenn man so auch so dieses Ding, wenn er sagt, okay, Dennis, da musst du ja ein neues Haus suchen. Und das war so, den Satz fand ich halt, wo er sagt, ja gut, dann suche ich halt ein neues Haus. Also so, weißt du, das war so, und er hat halt, es ist alles überhaupt nicht schlimm im Endeffekt. Es ist das Business. Also, und es ist halt klar für Familie, aber es funktioniert und das ist halt, es ist halt auch sein Job und dann macht das halt. Und es war nicht sehr. Es wirkte halt wie jemand, der seinen Frieden gemacht hat damit einfach und damit sehr gut zurechtkommt und sich nicht irgendwie denkt, aber ich würde doch gern hier und die.
Es ist wahrscheinlich auch nicht das schlimmste Leben, wenn wir ehrlich sind, weil, also wenn wirklich das Problem ist, du musst eine Bleibe finden, aber du hast ja auch die Mittel dafür, dann ist es im Endeffekt ja auch, es ist cool, diese Perspektive einfach so dann auch mal zu hören, weil das ja und auch stimmt.
Und ich glaube, das Ding für ihn ist halt gar nicht so wichtig, so okay, das alte Team gibt mich ab, sondern okay, wie werde ich im neuen Team dann angenommen? Also wie in der Organisation. Und das ist halt viel entscheidender als so dieses Ding. Und ich glaube, ja, von daher bin ich sehr gespannt, was da jetzt noch so kommt. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Saison von ihm bis jetzt. Hast du sonst, also von den vier Teams in diesem Tier, welches findest du am spannendsten?
Boah, also wahrscheinlich die Hornets und Pistons irgendwie, also aber in erster Linie wegen Einzelspielern, jetzt nicht unbedingt, weil ich denke, die machen schon alles toll, also auch wenn man sich die Pistons anguckt, so die Offense ist ja immer noch scheiße. So die ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm wie letzte Saison, aber sie ist immer noch ziemlich schlecht, aber man hat halt trotzdem das Gefühl, es geht so langsam ein bisschen in die richtige Richtung und sie finden ein bisschen bessere Wege, um irgendwie ihre verschiedenen Talente mit einzubringen. Kate ist individuell ziemlich gut unterwegs, ist immer noch anfällig für blöde Turnover, würde ich sagen, so wie das Team allgemein auch anfällig ist für blöde Fehler, auch so, wenn es darum geht, am Ende von einem engen Spiel mal auszuboxen, beispielsweise, machen sie halt einfach nicht, oder auf den Ball aufpassen, das machen sie auch nicht, sonst würden sie halt wahrscheinlich auch schon besser dastehen, als sie momentan dastehen, weil ihre Niederlagen fast alle richtig knapp waren, aber man hat so das Gefühl, es ist so ein Kompetenzlevel erreicht, was sie einfach letzte Saison gar nicht hatten. Und das ist erstmal schon mal einigermaßen positiv. Das ist immer noch kein tolles Team oder so, aber es geht zumindest so ein bisschen in die richtige Richtung. Und Charlotte halt einfach wegen, eigentlich einfach ausschließlich wegen LaMelo und wegen Brandon Miller kann da halt immer mal wieder was Gutes passieren. LaMelo spielt auf jeden Fall ziemlich geil, wenn er bisher spielt. Hält auch unfassbar oft von draußen drauf. Vor ein paar Tagen habe ich ein Spiel von ihm gesehen, wo er, glaube ich, 18 Dreier genommen hat. Früher haben Teams das in einer Saison genommen und er macht das jetzt halt einfach in so einem Spiel routinemäßig. Das ist halt einfach unterhaltsam. Die sind jetzt auch noch nicht wahnsinnig nah dran, ein richtig gutes Team zu sein, aber man kann sich das zumindest angucken, würde ich sagen.
Nee, finde ich auch. Und mein LaMelo ist ja auch trotzdem halt hier, ich glaube, im 67. Percentile, was Accuracy angeht bei Dreiern, obwohl er so oft ballert, ne? Also es ist schon.
Ja, er kann ja werfen.
Genau. Und das tut, glaube ich, ganz gut.
Ja, und 13 pro Spiel, 37%. Das ist,
das ist okay.
Es ist viel, aber es ist letztendlich okay. Es sind keine schlechten Werte.
Ja, absolut. Und zu den Pistons muss man sagen, also was ich jetzt auch gerade für ein junges Team sehr vielversprechend finde, sagen wir es mal so. Ich meine, der Start war halt einfach auch maximal schwierig. Also sie haben ja die ersten vier Spiele waren gegen die Pacers, Cavs, Celtics und dann Heat. Also Miami kann man jetzt zu der Saison halten, was man jetzt will. Auch die Pacers sind noch nicht optimal ausbalanciert, aber es ist ja tendenziell schon eher die obere Hälfte des Ostens, gegen die sie da spielen müssen. Und sie haben sich dann halt so ein bisschen, sie haben sich dann davon erholt. Also dann kam kurz, im Endeffekt, wenn du überlegst, dann kamen noch Sixers und Knicks und die Sixers wären ja tendenziell auch da oben gewesen, wenn halt nicht alle verletzt gewesen wären. Also das war schon.
Das kannst du jetzt so sagen.
Es war schon.
Eine steile These.
Es war ein unangenehmer Start und sie haben sich so ein bisschen rausgezogen und es ist, wie du sagst, es wirkt einfach etwas kompetenter alles und auch so gerade, dass sie Ivy und Kate, finde ich, so, man merkt so ein bisschen, sie kriegen es langsam zusammen hin, also auch als jetzt, ich meine, sie haben gegen die Lakers gewonnen, auch als sie da, gerade gegen Ende, haben die beiden sowohl individuell, aber auch so teilweise im Zusammenspiel so ein bisschen übernommen und das Spiel dann nach Hause gespielt. Und das sind ja irgendwie so Wachstumsschritte irgendwie für so ein Team. Und man merkt schon eben, dass halt so Leute wie Harris, der natürlich trotzdem viel verdient, aber der halt so einfach so ein Spielertyp wie Harris und auch ein Veteran wie Harris ja reinpasst oder eben Hardaway oder Beasley. Also das ist einfach, das tut ihnen gut. Ivy finde ich auch gerade so, dass er nochmal, also dass sein Dreier besser fällt, hilft natürlich immer, aber auch so ein bisschen, er wirkt einfach so ein bisschen kontrollierter, hat alles so ein bisschen besser im Griff. Also gerade so sein Tempo variiert ein bisschen mehr, das Tempo. Dass Isaiah Stewart mehr auf der 5 spielt, ergibt einfach mehr Sinn. Und ich finde, er macht sehr gut. Er ist ja nicht wahnsinnig groß, aber halt sehr, sehr physisch. Das sieht defensiv sehr gut aus. Und Ron Holland fand ich sehr, sehr spannend, ja, so wie die, wenn ich ihn gesehen habe, mit ja, so einem schönen High-Energy-Guy, der halt permanent sich irgendwie weg cuttet, ans Brett geht und so. Und jetzt kommt ja Auster Thompson demnächst irgendwann noch zurück. Ja. Auch sehr positive Neuigkeiten, der ja wegen Blutgerinnsen seit März, glaube ich, raus war, ne?
Ich kann jetzt den Monat also nicht sagen.
Ja, aber halt so seit letztes
Jahr. Du hast es ja wahrscheinlich vorhin gelesen.
Genau, es war, genau. Ich möchte dann immer so ein bisschen dieses Ping-Pong-Spiel, weißt du, so. Dann sagst du, ja, stimmt, genau, ah, okay, ja, gut, okay.
Du willst so
ja
tun, als wäre ich auch während der Vorbereitung in deinem Kopf gewesen und hätte willst einfach mitgeguckt und mitgelesen.
Ja, genau, wir machen das, genau, genau. Wir müssen so
März, klar, März, genau.
Die Standleitung Bremen-München, weißt du, muss stehen. Ja?
Eben.
Das ist ja quasi, wir können quasi die Republik umarmen von unserer beiden Standorte aus, von Norden und Süden. Ja, auf jeden Fall Pistons sehr gut. Hornets auch, Bulls, ja. Mei, wir haben über Zach LaVine. Ich wollte dir noch schreiben übrigens, wir haben, glaube ich, bei der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, so ziemlich alles gejinxt, was man so jinxen konnte. Also ich habe ja über Zach LaVine gesprochen, danach hat er sich dann die Schulter wehgetan. Ich glaube, so 2-3 andere Sachen waren noch dabei, die einfach danach dann irgendwie rapide bergab gegangen sind, nachdem wir erstmal gesagt haben, wie gut sie sind.
Die Magic, Kollege Banchero.
Ja, genau, Banchero, genau. Ich glaube auch Davis war irgendwas.
Ja, Davis hatte dann noch irgendwie was am Auge.
Ich glaube, erst Fuß, dann Auge, auf jeden Fall, aber es war so.
Vielleicht hat er auch sich den Fuß ins Auge gesteckt.
Genau. Beim Pilates.
Was zeigt, ich bin sehr flexibel jetzt.
Ja, von daher, nee, aber ja, Bulls, ja, es ist halt auf und ab. Also es ist halt so, ne, viele Turnover, viele Comeback, oder wenn sie gewinnen, schön, also sie kommen zurück. Defensiv sind sie nicht wahnsinnig gut. Ja, und Zach LaVine halt seitdem die Schulter sich da, also seitdem sich da wehgetan hat, ist es auch nicht mehr ganz so gut. Sie sind sehr, es verteilt sich auf viele Schultern, muss man sagen. Also offensiv gerade. Also merkst du schon, dass du halt, du hast Vucevic, du hast LaVine, Kobe White, dass das Scoring sich da ganz gut verteilt. Aber da muss man auch mal sehen, in welche Richtung es gehen soll. Also ich weiß, in welche Richtung es eigentlich gehen sollte. Aber in meinen Augen zumindest.
Wut trifft er immer wie ein junger Gott von draußen.
Ja, siehste? Und das wiederum könnte vielleicht das ein oder andere Team interessieren.
Ja, Teams, die alles andere ignorieren.
Fast. Naja, also, er ist solide. Er ist kein. Naja, egal.
Weißt du, was gegnerische Spieler am Korb treffen, wenn Nikola Vucevic der nächste Verteidiger ist?
Ja, ist viel.
73%.
Sind da auch so Leute wie Kate mit drin?
Josh Giddey ist dabei. 72,8%. Ich weiß aber auch nicht genau, wie das erhoben wird. Egal. Also ich traue dem Ganzen immer nicht so ganz, aber die Zahlen sind lustig.
Ja. Hast du zu den Hawks noch irgendwas?
Nee, wir müssen mal über die guten Teams sprechen. Über die Hawks spreche ich irgendwann, wenn ich soweit bin, über Rüsal etwas detaillierter zu sprechen. Ja,
genau. Die guten Teams sind in ganz dicken Anführungszeichen. Mein nächstes Tier wäre der Panic Meter Check. Ja. Das sind die Bucks und die Heat. Was machen wir denn mittlerweile?
Bei mir heißt das einfach nur
Aber was machen wir denn mittlerweile aus den Bucks? Also wirklich, also es ist dann klar, gegen Boston mega gut gestartet. Das ganze Spiel über eigentlich die Möglichkeit gehabt zu gewinnen. Am Ende verlierst du gegen Boston, kann natürlich passieren, hätte aber halt auch so ein bisschen so ein Befreiungsschlag sein können. Jetzt ist Dame im Concussion Protocol, ist erstmal nicht dabei. Aber sie kommen ja nicht raus. Also, es sind 10 Spiele. Wenn wir nach 50 Spielen nochmal reden, kann es sein, dass sie in einer soliden Bilanz stehen. Was mein Problem ist, ich sehe gerade jetzt keinen Run.
Naja, also dazu ganz kurz so, der Spielplan, den sie jetzt über die nächsten Wochen haben, der ist eigentlich ziemlich billig. Also so 9 der nächsten 13 Spiele sind gegen die Raptors, gegen die Pistons, gegen die Hornets, gegen die Bulls, gegen die Wizards, gegen die Hawks und gegen die Nets. Das sind alles Teams, über die wir gerade gesprochen haben, die unter ihnen stehen sollten.
Gegen die sie aber auch schon verloren haben.
Ja, klar. Man kann auch über die stolpern. Und bisher hat Milwaukee auf jeden Fall gezeigt, dass sie über jeden stolpern können.
Das meine ich.
Aber das ist jetzt halt die Möglichkeit, wo man gucken kann, ist die Saison noch zu retten oder ist sie es halt nicht? Weil wenn sie da jetzt rauskommen und immer noch Vorletzter im Osten sind, was sie jetzt gerade sind, was man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen muss, weil ja Giannis und Dame bisher beide fast durchgängig dabei waren, dann bin ich gespannt, was passiert. Also ob das dann dabei belassen wird, dass Doc Rivers das Bauernopfer ist oder ob dann halt auch einfach Trades kommen. Also mit Sicherheit werden die, es geht ja jetzt schon wieder mit den Gerüchten los. Also sowohl um Giannis als auch um Dame. Ich meine, bei Brook war es ja eh schon länger so, aber bei den Bucks, natürlich können die sagen, so Middleton ist noch nicht da. Ist ja auch fair, weil Middleton ist ein guter Spieler.
Middleton ist auch noch nicht da, das stimmt sogar.
Ist aber ja nicht so, dass der fundamental dann alle Probleme löst, die sie haben. Dass Trent bisher richtig schlecht war, hilft natürlich auch nicht. Sie haben ihn ja jetzt schon aus der Starting Five rausgenommen für Andre Jackson. Das macht sie wenigstens ein bisschen athletischer. Aber das ist auch dann ist es halt ein Team, was echt wenig Backcourt-Defense hat. Und
insgesamt jetzt auch wenig Defense.
Ja, insgesamt wenig Defense. Und wo man einfach auch nicht so richtig weiß, wo es herkommen soll. Weil wie gesagt, so der beste Spieler, der performt ja wie Sau.
Ja.
Und Dame hat zwar teilweise ziemlich graupige Spiele, aber er hat auch teilweise sehr gute Spiele. Und es reicht ja trotzdem dann in der Regel bisher nicht.
Ja.
Und da weiß man dann schon nicht so richtig, wie wollen sie das dann jetzt mal lösen. Also auch, dass Giannis halt schon nach ein paar Spielen in der Saison wieder anfängt rumzupöbeln und sich irgendwie also versucht, Spieler der Celtics auszunocken und sich dann mit Jaylen Brown anlegt und dann, oder nach dem Spiel gegen die Knicks, wo sie sich ja haben abschießen lassen, danach in der Pressekonferenz 700 Mal das Wort Compete benutzt und immer wieder darauf hinweist, dass sein Team nicht competet. Das sind halt alles nicht unbedingt die besten Zeichen für die Zukunft der Bucks.
Sind sie nicht. Es sei denn, sie fangen an zu competen irgendwann.
Irgendwann aber vielleicht, ja.
Ich meine, es ist halt, ich meine, wie du sagst, ist die Situation, und deswegen habe ich auch gesagt, ich sehe jetzt, ich tue mich schwer, einen Run zu sehen, einfach weil es halt, es funktioniert halt irgendwie nicht. Also es findet sich irgendwie nicht zusammen. Und dann, also Andre Jackson zum Beispiel, finde ich so als, mit seiner Athletik und Defense und seiner Aktivität, finde ich sehr, sehr spannend. Du merkst halt noch, dass er offensiv sehr, sehr roh ist. Und wir sind ja wir reden ja nicht nur darüber, dass die Defense ein Problem ist, sondern es ist halt auch offensiv fehlt halt Unterstützung für Giannis und Dame. Und im Endeffekt sollte Trent ja das Spiel so ein bisschen breit machen und auch so ein bisschen, noch ein bisschen was liefern. Das ist jetzt noch nicht da. Das kann vielleicht auch kommen, wer weiß. Und sicherlich, wenn Middleton dann diesen Posten übernehmen könnte, wobei, glaube ich, die Idee eher war, dass er für Torian Prince dann kommt, ne? Also quasi und Trent mitstartet oder halt mit in diesem Lineup ist.
Torian Prince, der auch einfach keine Gegenwehr leistet, wenn er irgendwelche, also wenn Leute versuchen, an ihm vorbeizugehen.
Ja. Oder,
naja,
egal. Aber, und es ist halt, und da ist jetzt halt noch nicht viel da, und wenn Middleton kommt, klar, aber jetzt hat er halt, ja, er hat jetzt halt nochmal zwei Knöchelverletzungen mehr. Und nochmal zwei Knöchel-OPs mehr. Und seine Krankenakte ist schon nicht die kürzeste. Und er ist jetzt nicht jünger. Und er hat sehr gute Playoffs gespielt. Deshalb bin ich auch gespannt, wie er da zurückkommt. Aber auch bei Middleton ist halt immer das Ding, okay, er müsste eigentlich zurück sein. Ja, ist er noch nicht. Er kommt schon irgendwann. Ja, aber wann? Ja, mal gucken. Das ist immer so ein bisschen, das ist so fast noch mysteriöser als Embiid, finde ich teilweise. Weil man irgendwie gefühlt nie genau weiß, wann und wie. Und dass da offensiv halt irgendwie, dass es da dass das nicht zusammengeht, da hilft halt Robertson nicht, Jackson. Und AJ Green wollen, sie wollen ja so ein bisschen, es hieß ja auch, sie wollen halt nicht, sie wollen auch so ein bisschen von innen halt versuchen, mit AJ Green so ein bisschen mehr Shooting zu bekommen. Und weiß ich nicht, vielleicht wachsen die beiden. Kann ja sein. Aber ich tue mich jetzt noch schwer. Und defensiv ist es halt einfach, also es ist halt, also sie gehören halt zu den miesesten Defenses der Liga. Also, und klar, Stats nach 10 Spielen, Defensiv-Stats generell, aber auch nach 10 Spielen, aber halt, sie lassen halt pro 100 Ballbesitze 119 Punkte zu. Da sind, glaube ich, 4 Teams schlechter oder so. Und das, und das ist halt ein strukturelles Problem, in dem du halt nicht so einfach, da hilft Jackson sicherlich, aber das ist jetzt, das jetzt komplett zu drehen, und Middleton ist halt, war ja mal ein guter Verteidiger, jetzt ist er halt, er ist jetzt halt nicht mehr ganz so mobil, wie er es mal war. Also wie genau soll das gehen? Und dann deshalb, ich schließe gar nichts aus, weil Giannis weiterhin sehr gut ist. Aber wie du sagst, er ist ja schon sehr gut. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, oh, Giannis, wenn der mal kommt, dann, sondern
also ist der wichtigste Faktor, der ist ja irgendwie da.
Ne? Ja. Und alles drumherum. Macht
bisher halt keinen Unterschied.
Ja, und wie viel besser sind sie, wenn jetzt Gary Trent zum Beispiel besser ist? Weißt du, wie ich meine? Also, ich glaube, Middleton plus ein besserer Trent, plus ein Trent, der so ein bisschen an das rankommt, was man sich erhofft hat, dann sind sie schon ein besseres Team und dann sind sie auch irgendwie ein gutes Team. Aber es ist halt die Frage, wie weit das jetzt gehen kann. Und dann, weiß ich nicht, mit diesen Trades, ich habe keine Ahnung, ob sie dann irgendwann sagen, okay, war super mit Giannis und wir geben ihm jetzt einfach nochmal eine Chance, selber irgendwo wirklich um Meisterschaften zu spielen und wir geben uns die Chance, wieder was aufzubauen. Aber keine Ahnung, schwierig. Schwierig. Gibt es denn Interessenten, weil du auch Lopez und Dame angesprochen hast, hast du irgendwas gehört oder gelesen, was es interessentenmäßig gibt?
Noch nichts richtig Konkretes. Bei Dame war eher so ein bisschen die Spekulation, was überhaupt momentan so der Markt oder Gegenwert für ihn wäre, weil natürlich andere Teams auch gesehen haben, wie jetzt so die letzten anderthalb Jahre gelaufen sind und das natürlich einfach nicht so wahnsinnig toll war. Und auch, also so nach den Ankündigungen im Sommer, dass jetzt alles anders ist. Es ist manches vielleicht ein bisschen anders, aber also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man einen fundamental viel besseren Dame sieht als letzte Saison. Und da ist es dann natürlich auch einfach immer noch ein ziemlicher Kloppervertrag und da ist es dann auch schwierig, Leute irgendwie wo reinzubekommen. Bei Lopez, ich meine, der verdient auch 25 Millionen, aber das ist ein auslaufender Vertrag. In der Vergangenheit waren die Rockets ja immer wieder an ihm interessiert. Ich weiß nicht, ob das noch ein Thema ist, nachdem sie jetzt ja auch Steven Adams haben und natürlich Alpi. Aber ja, nee, die große Frage ist irgendwann natürlich eher, was ist eigentlich mit Giannis? Also vor allem hat der halt dann noch ewig Bock drauf oder sagt der irgendwann, Leute, weiß nicht.
Lass mal lassen.
Thema vielleicht durch.
Ja. Ja. Kann sein. Und dann stehen sie Schlange. Und zwar alle.
Ja, die Teams, die noch Assets haben.
Na, stimmt. Zion gegen Giannis.
Was mit Oklahoma City?
Habe ich auch schon überlegt.
Eh schon den
Tisch. Also Bigs könnten sie brauchen gerade.
Ja, genau. Lass mal also, Giannis reinpacken. Ja, egal. Nee, Miami.
Was ist das schon wieder? Jimmy Butler? Ich muss sagen, ich verfolge die Heat jetzt nicht so intensiv, aber Jimmy Butler 16 Punkte. 6,1 Punkte im Schnitt. So wenig hat er das letzte Mal in seiner dritten Saison in Chicago gescored. Und wenn wir wissen, seine erste Saison, also er hat am Anfang, er kam ja als 30. Pick, glaube ich, er hat sehr, sehr wenig gespielt. Also er musste sich da erstmal reinspielen. Und seine dritte Saison war eigentlich so seine Breakout-Saison. Und seitdem war er eigentlich immer besser. Aber was ist das? Was ist da los, Ole? Du bist also der Heat-Flüsterer hier in diesem kleinen Audioformat.
Nee, bisher noch nicht in dieser Saison.
Das heißt so. Ja, Marisa oder was?
Ja, genau. Mhm. Nee, ich glaube, das Team ist jetzt einfach Tyler Heroes Team. Bam macht ja auch nur 15 Punkte im Schnitt.
Ja, stimmt.
Ja. Verteidigt dafür sich ein Wolf, aber offensiv. Nee, ich muss sagen, also die Heat sind für mich noch nicht greifbar. Also dadurch, dass ich jetzt ja auch die Woche raus war, habe ich, glaube ich, nur so ein paar mehr Blindspots, als ich normalerweise habe. Aber also wenn ich jetzt nicht einfach das ursprüngliche sozusagen alte Vertrauen in die Heat noch hätte, dann hätte ich sie auch einfach in das Tier davor reingepackt, glaube ich, und hätte Milwaukee ein eigenes gegeben, weil die halt wenigstens die individuelle Star-Power haben, die Miami bei allem Respekt für Butler und Bam halt in der Form nicht hat, weil die haben jetzt keinen Top-3-Spieler wie Giannis. Aber nee, ich habe da jetzt bisher nicht die ganz großen Insights zu, muss ich sagen, abgesehen davon, dass das Hero statistisch eine sehr gute Saison spielt.
Ja. Geht mir ähnlich. Ich bin mal gespannt, ob dieses Vertrauen irgendwann dann aufgebraucht ist. Einfach weil es halt.
Ja, klar, wenn die Saison so weitergeht und sie halt so up and down sind und mal ist ein Spiel richtig gut. Ich meine, sie haben ja auch schon Quality Wins eingefahren, beispielsweise in Minnesota gewonnen. Das ist ja schon nicht zu verachten. Aber sie haben sich halt auch schon ein, zwei Mal eher nicht so gut präsentiert. Und also für mich ist es einfach bisher schwer, aus ihnen was zu machen. So in dem Spiel gegen Orlando, was ja das erste der Saison war, da hatte ich den Eindruck, die sind einfach körperlich komplett unterlegen. So auf nahezu allen Positionen. Und natürlich ist Orlando auch ein großes und athletisches Team. Aber da war das irgendwie schon eklatant. Und da ist dann halt natürlich schon irgendwann die Frage in so einer Liga, wo natürlich auch so eine gewisse Größe und Athletik einfach auch wichtig ist für den Erfolg, wie groß deine Upside dann ist, wenn du eigentlich auf jeder Position eher kleiner bist als deine Gegner.
Das ist korrekt. Das ist korrekt. Dann lass uns zum nächsten Tier gehen.
Ja.
Was ist bei dir?
Das heißt Wassinet. Und da ja. Sind im Moment die Knicks und die Sixers drin. Mhm. Die beiden Super-Duper-Trooper-Contender. Die größten Herausforderer für Boston in der Geschichte der Menschheit. Die, ja, weiß ich nicht.
So ein bisschen Genugtuung dabei, ne?
Ja, schon. Als jemand, also ich meine, ich habe mich ja vor allem als Knicks-Skeptiker gesehen.
Ja.
Und ich muss sagen, die Knicks sind für mich im Moment so ein bisschen auf Kurs, die neuen Hawks zu werden. Und das ist jetzt natürlich etwas übertrieben.
Das aber ist auch gemein.
Die sind halt ein reines Offensivteam. Die Offense ist mega geil. Karl Towns trifft alle Dreier. Ist auch, also ich finde, das kann man sich richtig gut angucken. So das Two-Man-Game zwischen ihm und Brunson, das ist zwar noch in der Entstehung, aber in Ansätzen ist das schon richtig gut. Und also, wie gesagt, der trifft ja alles. Der ist bisher einer der besten Offensivspieler der Liga. Aber der Grund, warum ich diese Zahl zu Vucevic wusste, war, dass ich das auch mal für Towns rausgeguckt habe. Und bei Towns, wenn er der nächste Verteidiger ist, sind es 72,4%, was die Gegner treffen in Korbnähe. Das ist nicht gut. Und ich finde Bridges nicht überzeugend, so als Verteidiger. Also weiß ich jetzt auch nicht, ob, also gerade wenn man das so mit Anunoby vergleicht, bei dem ich immer das Gefühl habe, der macht wirklich einen ziemlich großen Unterschied für seinen Gegenspieler aus, weil er den auch mal irgendwie von einem Spot wegschubsen kann oder so. Bei Bridges habe ich im Moment oft das Gefühl, dass da nicht die ganz große Gegenwehr da ist manchmal. Und das ist dann halt schon ein relativ großes Problem, weil halt der Ringschutz fehlt. Und ich glaube, dass die Knicks da sicherlich auch noch, oder was heißt sicherlich, aber dass sie da wahrscheinlich auch noch Stellschrauben haben, an denen sie drehen können. Aber bisher ist so der Weg zu einer guten Defense noch ziemlich, ziemlich weit. Und entsprechend ist auch der Weg zu einem Contender-Status sehr, sehr weit.
Es ist halt schwierig, wenn quasi dein Big am Ring so wenig Angst und Schrecken verbreitet, sagen wir es mal so. Also das ist, und dann kannst du es im Endeffekt, musst du es irgendwie weglocken. Und wenn du dann Bridges, wenn du dann sagst, dass da ein bisschen was fehlt, ich meine, Brunson wissen wir, arbeitet hart, aber hat dann einfach diese körperlichen Nachteile. Ja, ich glaube, ich habe nichts, ist bei mir, laufen bei mir einfach noch so ein bisschen, also natürlich, ich bin dann so ein bisschen das andere Extrem, aber es läuft mir noch so, okay, da warte ich, da bin ich bereit zu warten. Und wie du vorhin auch schon gesagt hast, es ist natürlich schwierig, dass sie halt wirklich so eine kleine Rotation momentan haben, also oder so eine kleine verlässliche Rotation. Auch durch Verletzungen natürlich, die haben jetzt nicht diese High-Profile-Verletzungen, die wir auch haben in der Liga, aber trotzdem haben sie, es fehlen halt so ein paar Rotationsspieler, Achua zum Beispiel. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sonst eine 10er-Rotation hätten, sondern so ist es nicht, aber es ist so, zumindest sie könnten so ein bisschen mehr experimentieren, ein bisschen mehr Sachen machen. Und ich glaube, und das ist halt das Ding, wenn Robinson zurückkommt, tut er der ganzen Sache sicherlich gut, gerade defensiv. Das Ding ist, wie viele Spiele kann Robinson denn machen? Also, weil die Vergangenheit zeigt ja, er verletzt sich leider öfter mal. So, okay, wie gut ist er, also nach dieser Knöchelproblematik, wie gut ist er dann? Und das ist, glaube ich, so ein Ding, okay, das muss man dann halt gucken. Kann man jetzt nicht einschätzen. Aber bei Knicks würde ich sagen, okay, da will ich mal so bis zur Saisonhälfte schauen, wie sich das dann entwickelt. Das eben, bei mir haben sie ein eigenes Ziel und das heißt einspielen und dann Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß es nicht. Weißt du, wie ich meine?
Es sieht ja, jetzt, ich habe ja gesagt, bei mir heißt das Ziel Wassinet, von daher
passt es. Ja, genau. Ganz gut. Also im Endeffekt ist es ähnlich. Es ist so ein bisschen, ich kann sie da nicht einschätzen.
Ich wollte sie einfach nur ein bisschen trollen. Ich hoffe,
ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich habe mein Tier, eigentlich, was ich auch noch, das heißt Waiting for Paolo. Weißt du, verstehst du? Mhm. Warten auf Paolo. Und Tyrese und Joel. Und dann Punkt, Punkt, Punkt. Und da habe ich halt die Sixers Magic und ich habe die Pacers auch noch mit reingenommen, weil da hast du ja, also Obi Toppin ist ja nicht lang raus, aber du hast jetzt Neesmith, der mindestens 2 Wochen raus ist, laut Carlisle, mit Knieverletzung. Neesmith ist bis mindestens Dezember raus mit Knieverletzung. Nembhard ist mit Knieverletzung mindestens 2 Wochen raus. So rum, so.
Sacre bleu, was da los?
Sind irgendwie auch nicht da, stehen halt auch sensationell bei 5-5 und sind damit Nummer 3 im Osten, die Pacers.
Die Magic, ja, aber die sind wenigstens im Kommen.
Ja, die sind im Kommen, genau. Sind im Kommen.
Haben wir zuletzt gegen die Mavs gewonnen, haben gegen die Magic gewonnen und die Knicks geschlagen. Sie haben komischerweise dann sich von Charlotte zwischendurch abschießen lassen, aber sonst
ja, aber das
ging
ist
das genau in die richtige Richtung.
Ja. Und Heilige gegen
die Knicks war sogar Halliburton richtig gut.
Richtig. Wollte ich gerade sagen. Da ging was. Auch diese Saison, ich meine, das ist ja ein Mysterium, was da los ist. Ich muss mir das mal genauer anschauen. Also mal wirklich, also, ne?
Er hatte gegen die Knicks auch schon ein Spiel mit 0 Punkten, ne?
Ja, genau. What's happening? Und deshalb, genau, und Magic, haben wir vorhin kurz gesagt, fehlt ein Creator, fehlt, also ohne Paolo. Franz macht es relativ gut, aber sie, also ich war schon überrascht, wie extrem es bergab ging. Also es war auf der einen Seite war es so ein bisschen zu erwarten, dass es schwierig wird, einfach weil er ihr wahrscheinlich bester Offensivspieler der Liga oder bester Scorer auch war der Saison. Weil er einfach sehr einen sehr, sehr großen Raum eingenommen hat. Aber ich hätte schon gedacht, dass sie es ein bisschen besser abfangen können. Weil da waren ja schon das war eine lange Niederlagenserie dann. Und halt auch Spiele, wo du sagst, okay, das müsste jetzt so nicht sein.
Und du wolltest jetzt über die Sixers einfach gar nicht sprechen, sondern die hast du einfach
runtergespielt. Die Sixers.
Nee, ist okay. Machen wir erstmal die Magic, auch wenn du meine Sortierung damit kaputt gemacht hast. Ne, aber das ist.
Was war deine Sortierung? Aber sag noch kurz deine Sortierung, damit wir hier, ne, nicht, dass hier alles wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt.
Okay, also im Wasinet-Tier sind die Knicks und die Sixers.
Ja.
Dann kommen Heimvorteil-Challenger, da sind die Pacers drin und die Magic. Weil ich denke, also auch wenn ich da die Probleme teilweise auch sehe, habe ich das Gefühl, die sind, die haben trotzdem eigentlich eine ganz, ganz solide Basis.
Ja.
Was die Magic Offense angeht, da stimme ich dir zu. Also ich war auch wesentlich positiver gestimmt beim letzten Zeitpunkt, als wir über sie gesprochen haben. Und dann war Paolo raus und dann ist irgendwie schnell alles zusammengefallen. Es hat auch nicht geholfen, dass auf dem Auswärtstrip, den sie dann hatten, gut, ich meine, sie haben auch gegen Dallas und OKC unter anderem gespielt, da verlierst du halt auch mal. Selbst mit Paolo hätten sie da wahrscheinlich verloren. Aber die haben halt über diesen Trip nichts von draußen getroffen. Ich glaube, 26% von draußen. Und das hilft dann natürlich nicht. Das lässt dann auch alles andere noch schlechter aussehen. Aber also jetzt gerade haben sie sich ja zumindest irgendwie wieder so ein bisschen erholt. Ich glaube, was bei denen halt einfach schon, und was ich vielleicht auch manchmal immer so ein bisschen unterschätze an der Rolle von Paolo, weil ich den ja schon etwas kritischer sehe als manch anderer, der ist halt trotzdem der Hauptfokuspunkt der gegnerischen Defense. Also der zieht einfach viel Aufmerksamkeit und er ist derjenige, der, selbst wenn er dabei manchmal noch, finde ich, ein bisschen langsame Entscheidungen trifft und manchmal auch nicht die richtigen Entscheidungen trifft, ist er halt derjenige, der oft der Ausgangspunkt von der Offense ist. Und selbst wenn ich finde, dass Wagner dann zum Beispiel auch teilweise besser da drin ist, den entstandenen Vorteil auszuspielen, der Vorteil entsteht halt oft durch Paolo. Und wenn halt dieser zentrale Punkt nicht da ist, dann muss man halt rausfinden, wie kriege ich den jetzt anderweitig generiert. Und ich glaube, damit tun sie sich jetzt einfach schwer. Ich habe halt bei den Magic trotzdem Vertrauen in die Defense und deswegen denke ich auch, dass die schon irgendwie einen Weg finden werden, auch trotzdem weiter eine gute oder also ja eine verbesserte Saison zu spielen, aber dieses
kommt ja auch zurück irgendwann.
Genau, er kommt zurück, aber es sind glaube ich auch noch einige Wochen, ne?
Also, ja, genau.
Es war ja 5-6 Wochen oder so, glaube ich, angesagt, dass er ausfällt.
Waren es sogar an die 2 Monate? Also 6 bis 8 Wochen dachte ich waren, also waren 6 bis 8?
Von mir aus auch das. Ich halte das für gut möglich. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, aber
er ist lang raus insgesamt.
Genau, 4 bis 6 Wochen. 4 bis 6 Wochen war die ursprüngliche, also das, was ESPN berichtet hat, Ende Oktober. Also das heißt, könnte Mitte Dezember zurückkehren, kann aber auch ein bisschen länger dauern.
Ja.
Mal gucken. Aber sie könnten einfach einen weiteren Creator brauchen. Macht's einfach möglich mit Dennis. Deutsche Achse.
Dann können sie auch holen, dann sollen sie Thais auch noch holen, dann können sie mal einfach mal in der deutschen 5 spielen.
Dann können sie auch endlich mal vernünftiges Pick-and-Roll laufen.
Genau. Erwähne noch die Sixers, über die wolltest du ja unbedingt sprechen. Aber die Sixers, was wollen wir über die Sixers reden? Also beziehungsweise, wir können natürlich schon reden, dass man selbst ohne George und Embiid jetzt nicht so stinken muss, wie sie es getan haben. Das ist jetzt ein bisschen gemein gesagt. Aber ich hätte schon gedacht, dass das Team irgendwie so ein bisschen besser ist, dass sie es ein bisschen besser hinbekommen. Wie gesagt, und jetzt ist aber halt, Maxi ist jetzt raus. Mehrere Wochen mit Hamstring-Verletzung. Embiid ist zurück, George ist zurück. Das sollte jetzt aber schon reichen, um mal so ein bisschen das Feld aufzurollen von hinten. Also ich meine, wenn wir über die Bucks reden, bei 2-8, die Sixers stehen bei 2-7. Das ist auch nicht viel besser.
kommende Nacht gegen die Knicks.
Gegen die Knicks. Und das, ein Revenge-Game im Beat,
oder was? In einem Pokalspiel.
In einem Pokal, genau. Und der hat seine eigenen Gesetze.
Wie Flutlicht.
Weiß eigentlich der Amerikaner schon, dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat?
Ich glaube noch nicht.
Das müssten wir vielleicht noch kommunizieren.
Ja.
Ich schicke ein Kommuniqué über den Atlantik.
Ich bin sehr gespannt, wie Embiid jetzt auch aussieht, weil also George ist ja schon eher rostig zurückgekommen, sieht jetzt bisher nicht so wahnsinnig gut aus. Ist natürlich auch eigentlich nicht die Rolle, die er spielen soll, jetzt gerade so als Lone Star. Wobei das halt auch, also bei diesem ganzen Sixers-Experiment oder wie sie sich diese Saison vorstellen, ist das ja allgemein halt einfach eine ziemlich große Frage, weil permanent Leute ja ihre Rolle shiften müssen, je nachdem, wer gerade mit ihnen auf dem Court steht. Also es gilt für die Rollenspieler, das gilt aber auch für einen Maxi, der jetzt eine Weile den Alleinunterhalter spielen musste und auch wenig getroffen hat, so damit offensichtlich auch nicht so wahnsinnig happy war, der natürlich anders spielen muss, wenn da Embiid rumläuft und auch bei George. Und naja, das ist alles ein bisschen risky. Deswegen habe ich sie im Moment auf, ich weiß nicht, weil natürlich haben sie eine üppige Upside irgendwie, aber es kann auch sein, dass diese Upside halt eher in der Theorie bleibt, wenn es halt nicht zusammengefügt werden kann und sie dafür nicht die Zeit oder die Möglichkeiten haben. Wer weiß, auf jeden Fall die beste Version der Sixers werden wir frühestens in ein paar Wochen sehen. Und wer weiß, ob dann, wenn Maxi zurück ist, ob die anderen beiden dann spielen
oder nicht. Oder mit Embiid, ja, genau. Also im Endeffekt können wir es erst sagen, auch da wie bei den Knicks, also einfach nach ein paar Monaten, entweder, okay, irgendwie finden sie keine Überschneidungen im Terminkalender und treffen sich einfach nie auf dem Feld. Oder sie kommen irgendwann zusammen und es läuft gut. Oder sie kommen irgendwann zusammen und es läuft nicht so gut. Ich glaube, das ist halt, das lässt sich jetzt halt noch nicht sagen. Wie gesagt, das Einzige, was halt war, es hätte durchaus besser laufen dürfen, auch ohne Embiid und ohne George. Ist es jetzt nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. George soll es ja entgegenkommen, dass Embiid da ist, dass sich da jetzt viel auf Embiid fokussiert. Ja, ist natürlich das Ding, was schleicht sich da jetzt ein, wenn Maxi nicht dabei ist als Lead Ballhändler, wie genau sieht das Spiel dann anders aus? Aber es ist zu viel Spekulation.
Und auf jeden Fall ist die Chance relativ groß, dass sie in Runde 1 der Playoffs nicht den Heimvorteil haben werden.
Das kann gut passieren. Na gut, wobei es ist ja,
wir sind früh dran, aber es ist halt einfach trotzdem so, dass die Chance relativ hoch ist. Das ist jetzt für den Moment einfach nur das Statement.
Ich meine, sie müssen das Feld von hinten aufrollen quasi, aber nachdem die Magic auf 4 bei 5, 6 stehen, sie bei 2, 7, das ist machbar.
Ja, klar. Wenn sie jetzt sagen, Embiid, du spielst jetzt immer. Aber das werden sie ja nicht tun.
Das werden sie nicht tun, ja, das stimmt. Gehen wir zum Team, bei dem die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass sie, oder beziehungsweise, nee, Moment, wir müssen jetzt zu einem Tier kommen. Was ist denn dein nächstes Tier? Hast du 2 in einem?
Ja, ich hatte Heimvorteil-Challenger. Da sind die Magic mit einem Fragezeichen und die Pacers drin.
Okay, genau. Möchtest du über die Pacers noch sprechen?
Ich habe eine Trivia-Frage für dich. Die 3 Spieler mit der höchsten Freiwurfrate bisher in der Saison. Einer ist Anthony Davis.
Mhm.
Die anderen beiden darfst du erraten. Nee, okay. Ich sag dir auch noch Zion Williamson. Den dritten darfst du erraten.
Den dritten darf ich erraten. Spielt bei den Pacers.
Ja, womit ich natürlich auch alles schon wieder kaputt gemacht habe. Aber du weißt, wie es ist.
Ich bin immer Ich weiß aber Also Halliburton kann es eigentlich nicht sein.
Nein. Der geht nicht an die Linie.
Eben, der geht auch nicht in die Zone.
Der scheut Kontakt.
Nee, Siakam?
Nö.
Nee. Mathurin?
Ja.
Ist es so?
Ben Mathurin ist einfach geil. Also, der ist auch so ein bisschen kommt aus der Cam Thomas-Schule der Leute, die nicht abgeben, weil sie es einfach nicht gut finden. Aber der kann scoren, der Junge.
Er kann scoren.
Eventuell bin ich da jetzt auch ein bisschen geblendet durch das Spiel, was er gerade gegen die Knicks hatte.
Die ja, gut, einfach keine natürlich auch optimal. Und hast du 4 Dreier getroffen oder was war's?
Ja, 16 Punkte. Er trifft auch über die Saison bisher 50% von draußen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt haltbar. Aber so, der hat halt schon eigentlich, seit er in der Liga ist, so ein Drive und immer die Möglichkeit, Freiwürfe zu ziehen. So ein physischer Guard und hat auch ein gutes Midrange-Game. Also es macht einfach richtig Bock, dem beim Scoren zuzusehen. Und der gibt den Pacers nochmal so eine Komponente, die ja, ich meine, die hatten sie ja auch beim Conference-Finals-Run einfach nicht, weil er da gefehlt hat. Das ist schon ganz cool, aber man muss bei den Pacers natürlich dazu einfach sagen, dass fast alle Bigs raus sind, ist nicht so genial. Immerhin haben sie noch Miles Turner und Jarius Walker hat zumindest sieht manchmal in Ansätzen, finde ich, ganz gut aus, hat aber auch noch ein bisschen was zu lernen. Ja, aber dass da irgendwie dann sofort irgendwie die halbe Rotation ausfällt, also die Big-Man-Rotation ausfällt, ja, ist sicherlich ziemlich mies.
Ja, aber auch sonst, also ich meine, gegen die Knicks war es ja dann schon, da mussten sie schon sehr, sehr tief in ihre Bank gehen.
Hast du kein Enrique Freeman-Trikot zu Hause?
noch nicht.
Bei Quentin Jackson wusste ich auch kurz gar nicht, wer das ist, muss ich gestehen.
Ja. Ja, ist ja oft so, wenn dann doch jemand von ganz hinten auftaucht, dass man jetzt das mal ganz kurz gucken muss, wer das genau ist. Aber ja, also deswegen, ja, Pacers.
Hat jetzt immerhin schon 15 NBA-Spiele gemacht über drei Jahre. Hat jetzt immerhin 15 NBA-Spiele gemacht über drei Jahre.
Und das sind mehr als wir beiden zusammen.
Das ist sehr richtig. 15
mehr als wir beide sogar zusammen sogar. Ja. Ich weiß nicht, ja, aber ich finde diesen Start trotzdem irgendwie komisch. Und Halliburton, was machst denn du aus diesen Problemen, die ja da sind? Also wie gesagt, das nächste Spiel war extrem gut. Aber dass er teilweise ja sich so ein bisschen wirklich schwer tut, Tiefe ins Spiel zu bekommen, dass es sehr, 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 sehr viel Ost-West ist, wenn er dribbelt, dass er sehr, sehr so hin und her floatet, wenn er isoliert ist. Also was sehen wir da? Weil letztes Jahr war ja schon das Ding, okay, er hat sich jetzt halt so nach diesem extrem heißen ersten Monaten, ja, er hat jetzt diese Verletzung und ist nicht ganz fit, spielt sich so ein bisschen rein. In die Playoffs war auch ein bisschen up and down, hinten aus sah es besser aus. Olympia haben wir hier nicht gesehen. Und jetzt sehen wir, es war ja schon so ein bisschen die Erwartung, okay, wir gehen mehr in die Richtung Saisonstart letztes Jahr, aber eigentlich sind wir mehr so Richtung zweite Saisonhälfte, oder? Also zumindest was das Individuelle angeht.
Ja, also ich finde vor allem bizarr, weil es so wechselhaft ist, ne? Ja, genau. Manche von seinen Leistungen sind ja richtig gut. Also auch besser, ja, als absolut, die dann überwiegend in der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr waren. Aber man hat das, also es wechselt sich halt oft ab, auch jetzt die letzten beiden Spiele gegen Charlotte. 6 Punkte, 2 von 11. Echt quasi nicht zu sehen. Dagegen New York 35 und 14, 11 von 18, 11 Mal an die Freiwurflinie gegangen. Das ist mehr als in den 3 Spielen zuvor kombiniert. Also es ist schon irgendwie ein bisschen bizarr. Ich meine, Rick Carlisle hat ja auf einer Pressekonferenz jetzt irgendwie angedeutet, dass es wohl auch über den Sommer noch eine Verletzung gab. Also auch so, dass das vielleicht, also ich weiß nicht, ob er damit auch sagen wollte, dass das auch ein Grund dafür war, dass er bei Team USA quasi nicht gespielt hat. Aber vielleicht gab es da irgendwie nochmal einen Rückschlag oder irgendwas anderes. Das kann man ja von außen schwer beurteilen. Aber ich finde es auf jeden Fall auch komisch, weil man eigentlich ja weiß, der kann besser spielen, der weiß auch, wie man besser spielt. Und also von Zeit zu Zeit kann er es ja auch abrufen, aber halt nicht so dauerhaft. Und das ist schwer zu ergründen. Weiß nicht. Also ja, ich kann da letztendlich auch nur rumspekulieren. Sie haben ja das Glück, dass sie auch im Backcourt ganz gut besetzt sind, weil sie auch mit McConnell halt noch einen echt, echt guten Point Guard Backup haben, weil sie auch mit Nem haben, mit Mathurin, da kommt ja auch einiges nach, aber er ist natürlich schon eigentlich der wichtigste und beste Spieler des Teams, deswegen wäre es natürlich auch wichtig, dass er diese Konstanz irgendwie wiederfindet, aber was dafür passieren muss, das wüsste ich auch gerne.
Ja, genau, es ist halt,
weil, so die
Ursache ist halt nicht klar.
Ja, genau, also ich kann mir auch, also ich hatte auch erst überlegt, haben jetzt vielleicht auch andere Teams einfach ein bisschen entschlüsselt, wie sie ihn verteidigen müssen. Ist das der Grund? Aber dafür gibt's halt dann doch auch zu regelmäßig gute Leistungen, ne? Also wo man nicht den Eindruck hat, dass Leute genau wissen, was sie gegen Tyrese Halliburton machen müssen. Ja. Aber ja, schwer zu sagen. Muss man sich irgendwie weiter angucken.
Ja, ich glaub auch, da hilft nur beobachten. Und weiterzugehen in unser nächstes Tier, letztes Tier bei dir.
Ja, ich hab noch zwei. Ich habe einmal Top Dog und einmal Challenger.
Also einmal die Celtics und einmal die Cavs.
Genau.
Ich hab zwei Top Dogs gemacht, einfach weil die Cavs momentan so gut unterwegs sind, aber das kann sich natürlich auch wieder aufsplitten. Also ich würde trotzdem mehr auf die Celtics vertrauen, hinten raus, aber.
Ja. Ich glaube auch, dass am Ende Boston wahrscheinlich die beste Bilanz im Osten haben wird, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es knapp wird zwischen beiden. Ja. Und also es würde mich auf jeden Fall sehr wundern, wenn Cleveland nicht einen Top-2-Seed im Osten schafft.
Ja,
also einfach, weil es spielerisch sehr gut aussieht. Abgesehen davon, dass sie jetzt auch schon Polster haben, weil der Rest der Conference so stinkt. Aber
also, es ist schon krass, wie hart sie stinkt.
Also das ist es wirklich unfassbar.
Also wie gesagt, Platz 3 hat eine 50er-Bilanz und alles danach ist negativ. Das ist schon
Und bei den Cavs ist halt auch faszinierend, die haben ja die meisten Spiele von allen bisher gemacht. Dass die das eine Team sind, was sich jetzt noch keinen Ausrutscher erlaubt hat, ist eigentlich auch kaum zu glauben. Das wird ja jetzt erst ein bisschen entspannter für die. Die hatten bisher irgendwie, glaube ich, kein einziges Mal mehr als einen Tag Pause oder so. Und ich finde auch, man hat es jetzt hinten raus in ein, zwei Spielen auch gesehen. Also gegen Brooklyn waren sie jetzt nicht so da, wie am Tag davor gegen die Warriors, wo sie einfach den besten Basketball in der Geschichte der Menschheit gespielt haben in der ersten Halbzeit. Also das war unfassbar. Ja. Habe ich auch gedacht, Darius Garland ist zurück in seiner Steve Nash-Zone. Unfassbar, wie geil. Ja. Also auch diese Drives, wo er halt zum Korb geht, sieht, da ist noch nichts, das Dribbling beibehält, dann nochmal rumdreht und dann den Cutter findet und so. Das ist halt einfach geil. Das ist so, das ist wirklich so der Steve Nash-Style. Gefällt mir sehr gut. Trifft auch fast die Hälfte seiner Dreier, trifft aber auch Downhill alles. Also seine Floater fallen alle rein. Finished gut am Korb. Also Garland macht so Bock im Moment.
Ja.
Und Mobley halt auch. Donnie Mitchell konnte, also hat seit seiner Rookie-Saison nicht so wenig Minuten gespielt und so wenig Punkte gemacht wie im Moment. Das ist halt auch krass, aber es muss halt auch gerade einfach gar nicht sein, weil das Team einfach gut ist und ihn trägt. Ich meine dann auch so Leute von der Bank, da kommt Ty Jerome rein und von der Bank und trifft einfach alles. Closed dann auch einfach mal ein Spiel, wo dann Jared Allen auf der Bank sitzt, weil die Bankspieler es gerade halt einfach regeln und es funktioniert irgendwie. Also das macht schon Bock, die bewegen den Ball auch einfach geil. Also selbst wenn sie jetzt, die haben ja nach wie vor viele Lineups, wo jetzt dann zwei Non-Shooter drauf sind, aber dadurch, dass halt so viel Bewegung vorhanden ist, hat man nicht das Gefühl, dass es dann irgendwie eng ist auf dem Feld, sondern also dass es halt trotzdem sie durch irgendwie ihre eigene Dynamik dann trotzdem Spacing erzeugen. Das ist schon echt, echt gut gemacht. Also kann man sich super gut anschauen. Wie gesagt, Leute, die sich dieses Warriors-Spiel nicht angeguckt haben, sollte man mal machen, weil das war echt krass.
Ich muss tatsächlich noch, weil ich hatte jetzt am Wochenende keine Zeit und gestern auch noch nicht, aber ich muss tatsächlich noch. Und aber man könnte fast meinen, Kenny Atkinson sei ein guter Coach. Ja. Also und jetzt überhaupt nichts gegen Jerry Bickerstaff, sondern einfach nur Kenny Atkinson isoliert betrachtet, weil die Beweislage.
Sagt das deinem Kevin Durant.
Ja, genau. Deinem. Die Beweislage ist relativ klar. Wenn er durfte, war bei seinen letzten zwei Stationen, lief es eigentlich ziemlich gut. Wir sind jetzt auch am Anfang der Saison, aber er hat schon irgendwie eine gute Idee vom Basketball, habe ich so den Eindruck einfach. Also es war ja bei den Nets damals, war natürlich das Potenzial wesentlich geringer, aber es war ja schon auch so dieses Ding, wir bewegen uns viel, wir bewegen den Ball, wir bewegen uns und allein dadurch entsteht Raum und allein dadurch entstehen Möglichkeiten. Und dadurch sehen wir auch eigentlich besser aus als die Summe unserer Einzelteile. Und die Cavs haben halt jetzt haben eben dieses Talent mit Mitchell, mit Garland. Und auch Mobley. Und er hat ja wahrgemacht, was er mit Mobley machen wollte. Nämlich, dass er halt ihn mehr in Bewegung gibt und also ihm den Ball mehr in Bewegung gibt, dass er mehr initiiert, dass er auch mehr Raum vor sich hat sozusagen. Und Mobley nutzt es halt momentan. Also es geht ja gar nicht so um den Dreier, was seine Offense angeht, sondern einfach dadurch, dass er viel dynamischer, also eigentlich unterwegs ist sozusagen.
Ja, er initiiert ja jetzt auch oft aus dem Pick and Roll selber oder bringt den Ball nach vorne.
Ja, genau.
Wenn er ein Mismatch hat, wie so jetzt vergangene Nacht beispielsweise, wo dann mal Zach LaVine auf ihn geswitcht wird, dann biestet der halt sofort. Also er wirkt, finde ich, auch kräftiger und aggressiver so in seiner Spielweise. Also es sieht halt echt einfach nochmal deutlich besser aus. Und wie du gesagt hast, es ist nicht der Dreier, der jetzt hier für ihn den Unterschied macht. Für alle anderen schon, weil wie gesagt, das Team ist ansonsten komplett on fire. Die haben im Moment die drittbeste Dreierquote eines Teams aller Zeiten in der NBA. Das wird auch nicht halten, sorry, aber das ist natürlich nicht so. Aber so diese anderen spielerischen Elemente, die sie eingebracht haben, die sind halt, glaube ich, schon haltbar.
Ja.
Und auch gerade die Art und Weise, wie Mobley jetzt spielt und die Defense von ihm ist sowieso unfassbar. Als Team kann das, glaube ich, sogar noch besser werden, was sie da spielen. Aber wie gesagt, der Mix ist einfach sehr gut. Und ich finde auch gerade, dass sie das halt so auf mehrere Schultern jetzt aufteilen, die Last, das ist halt auch eine sehr gute Ausgangslage dafür, um dann halt mal nicht wie über die letzten Jahre immer angeschlagen in die Playoffs zu gehen und auch nicht so da dann komplett abhängig von Donovan Mitchell zu sein, sondern jetzt halt einfach eigentlich drei wesentliche Hubs der Offense zu haben, schon allein in der Starting Five, plus dann irgendwann, wenn er wieder fit ist, weil Max Strus ist ja bisher noch gar nicht dabei, aber wenn der wieder fit ist, dann kannst du den noch als Movement-Element einbringen. Jared Allen ist auch immer noch einfach in seiner Rolle ein sehr wertvoller Spieler. Also das ist halt schon ein geiler Kader. Und wie du gesagt hast, Atkinson hat damals aus einem für NBA-Verhältnisse untalentierten Kader sehr viel rausgeholt. Ja, den viel talentierteren Kader und holt im Moment halt auch echt viel daraus. Also muss man echt anerkennen. Das macht Bock, Cleveland im Moment zuzusehen.
Ich find's auch so, wenn man das so sieht, ich find's schon krass, dass Atkinson einfach jetzt so lang kein Headcoach war in der NBA. Also, dass er, also gut, es ging ja auch von ihm teilweise aus.
Ja, genau, das, also, er war ja bei Charlotte.
Die Charlotte, genau. Genau. Und aber
hat er gesagt,
was sie need. Aber, also, das, er war ja lange in Golden State und ich glaube, der Job da ist auch gut. Also, glaube ich, wenn du als Coach, glaube ich, kann letztlich da gut aushalten. Aber, dass er auch nicht direkt im Anschluss irgendwann, also ich sage immer, bei mir wäre das Ding, es war ja die Entlassung von meinem guten alten Freund Jim Boylan und die Entlassung Kenny Atkinsons fielen mehr oder weniger zusammen. Und ich habe mir gedacht, mal die Wiesen, Burschen.
Ich erinnere mich, stimmt.
Turned out differently, aber ja, Kenny Atkinson, guter Mann. Guter Mann.
Bisher ja.
Nicht so gute Pressekonferenzen wie Joe Mazzulla, aber.
Ja, das stimmt.
Ja. War auch geil mit Jalen Brownings, wo es um die Verletzung ging, so. Ja, kann man mal sagen, ja, wir sprechen schon drüber. Ja, und wie sieht so ein Gespräch aus? Ja, wir nuscheln.
Das habe ich noch gar nicht gesehen.
Ja, aber was hat er gesagt? Ja, ich habe ihn nicht verstanden, er hat genuschelt. Irgendwie so, also so sinngemäß, war stark.
Neulich fand ich so geil, wo er irgendwie zu den Reportern, wie gesagt hat, ja, was ihr schreibt, ist mir eigentlich egal, ihr seid sowieso alle nicht zu meiner Beerdigung eingeladen oder so. Ich dachte so, was? Aber mit seinen Aussagen kann man eigentlich auch echt mittlerweile schon ein Buch füllen.
Ja.
Die sind immer ziemlich geil.
Ja. Und Boston spielt auch eigentlich relativ gut.
Ich bin nicht unter Druck. Niemand von euch hat eine Waffe dabei. Also, ne?
Es stimmt ja. Ich finde, er
sagt halt
sehr deutlich, sehr plakativ.
Also in vielen US-Bundesstaaten könnten die ja durchaus eine Waffe dabei
haben. Das ist korrekt.
Wobei ich nicht weiß, ob man die mit in die Halle nehmen darf.
Aber das, ja, eben, das ist ich glaube, genau, Thema, ich glaube, das ist wahrscheinlich dann, Bundesgesetz wäre okay, aber Hausrecht sagt dann wieder nein.
Ja.
Und dann musst du sie halt dann am Eingang abgeben.
Also ich werde versuchen, ihn mal anzuschreiben, damit wir mal ein Interview mit ihm machen können, einfach weil das so ein Live-Goal von mir ist, einfach mal mich von ihm intensiv anschauen zu lassen.
Ja, und belehren und anschnauzen auf
eine ruhige Art.
Er schnauzt, er schnauzt inhaltlich.
Ja.
Nicht, ne?
Einfach klasse. Wolltest du auch noch über Boston als Team sprechen oder eher nicht?
Wir können gerne über Boston als Team sprechen. Die machen ja den Basketball kaputt mit ihren 800 Dreiern, die sie jetzt nehmen. Nee, sind nur gut 50, ne? Aber
ja, fühlt sich an wie 800.
Was willst du über Boston sagen? Sie sind weiterhin sehr gut. Das Spiel gegen Golden State müssen sie nicht verlieren. Da war Golden State hinten raus halt sehr, sehr gut. Keta finde ich sehr spannend irgendwie als Big. Ich weiß nicht, wie du jetzt zu ihm stehst, aber gerade so jetzt in der Phase.
Bringt teilweise eine ganz gute Athletik mit rein. Ist halt in manchen Duellen dann auch doch ein bisschen überfordert, glaube ich. Aber
ja.
Man sieht halt, finde ich schon, dass Porzingis natürlich fehlt und auch, dass Teams sich mittlerweile ein bisschen häufiger trauen, Horford auch zu attackieren. Und dann ist es natürlich ganz gut, da noch irgendwie wen weiter zu haben. Ich dachte ja immer, dass die Rolle von Tillman eher ein bisschen größer wird, aber der ist jetzt auch nicht der Typ Ringbeschützer. Und die Chance bietet halt Kater eher auch, also mehr als jetzt jemand wie Cornette, der halt positionell ganz gut ist, aber jetzt auch nicht springen kann.
Ja.
Außer wenn Leute Dreier nehmen und er unterm Korb steht, dann springt er hoch und hebt seine Arme. Das bringt er jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Aber also das ist, finde ich, so eine leichte Schwäche, die man ausmachen kann, die ja auch irgendwie logisch ist, weil Porzingis halt auch ein sehr guter Spieler ist und der halt einfach fehlt, ne? Und halt auch in seinem Skillset, das ist ja schon wirklich einzigartig in dem Kader. Aber nichtsdestotrotz sind sie halt weiterhin sehr gut unterwegs und ich mache mir da jetzt langfristig keine großen Sorgen. Wenn Brown jetzt ein bisschen länger gefehlt hätte, hätte ich irgendwann gedacht, dann ist die Last auf Tatum vielleicht doch ein bisschen groß, aber Brown ist ja jetzt auch wieder da. Und Tatum liefert bisher recht solide ab in der Saison.
So ist es.
Alles ganz gut. Peyton Pritchard for Sixth Man of the Year ist immer noch alive and well.
Das ist so ein bisschen dein kleines Pet-Projekt, ne?
Ja.
Also
ich meine, momentan wäre er es wahrscheinlich nicht, aber ein Kandidat ist er wahrscheinlich, wenn er so weitermacht, also 16 Punkte von der Bank macht und 43% seiner Dreier trifft und 100 Dreier pro Spiel nimmt.
Das ist okay.
Das ist gut.
Ja, Boss ist irgendwie so ein bisschen das andere Extrem. Da ist so für mich, ich habe da sehr, sehr viel Vertrauen in die ganze Geschichte. Also natürlich sind wir Champion und sie drehen es gerade noch so ein bisschen weiter. Und ich finde halt Keta insofern einfach interessant, weil er Jetzt ist die Rolle natürlich etwas zu groß für ihn. Wie du sagst, er ist halt manchmal so ein bisschen überfordert. Aber es ist halt was, wenn dann Porzingis zurück ist. Muss man natürlich auch schauen, wie lange ist Porzingis zurück? Wie sieht es dann in den Playoffs aus? Aber er ist jemand, der halt, der den gegnerischen Teams nochmal einen anderen Look geben kann. Und dann halt induziertere Spielzeit. Und dann finde ich es halt schon sehr, sehr spannend, jetzt noch so jemanden dazu zu haben, der jetzt gerade so ein bisschen Minuten sammeln kann, auch wenn es dann nicht immer optimal ist. Und wenn gegen Golden State am Ende war er ja schon so ein bisschen, sich so ein bisschen in den Vordergrund gespielt und sah schon teilweise sehr, sehr gut aus. Aber also deswegen finde ich es eigentlich, kann man sogar sagen, sie haben vielleicht noch ein bisschen dazu gewonnen sogar. Wie du sagst, Tatum ist sehr, sehr gut unterwegs. Tatum war letztes Jahr auch sehr gut unterwegs, aber ja, also
es gibt. Das darf doch keiner wissen. Ach
so, stimmt, schön. Weil, ja, endlich ist er mal solide unterwegs. Letztes Jahr war er scheiße.
ja.
Ja, und deshalb, ja, ist halt, bleibt Boston halt Favorit. Und gerade jetzt, wir schauen ja am Freitag auf den Westen, nachdem OKC einfach keine Bigs mehr hat und bis zu den Playoffs haben sie ja hoffentlich wieder, aber
Das ist eine Scheiße mit der Scheiße hier.
Das ist wirklich eine Scheiße mit der Scheiße. Deswegen hören wir jetzt auch auf, würde ich sagen, für heute.
Ja.
Nein, wir können nicht, wir müssen mit was Positivem aufhören.
Robbenbabys.
Robbenbabys, ja.
Dein Take.
Süß.
Sehr gut.
Ja. Okay, gut. Dann bedanken wir uns an dieser Stelle recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Solltet ihr mehr von Robbenbabys wissen wollen und warum sie so süß sind, dann könnt ihr uns abonnieren. Nämlich bei Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Habe ich Apple Podcasts gesagt?
Ich glaube nicht.
Nee, Apple Podcasts habe ich nicht gesagt. Bei Google Podcasts gibt es, glaube ich, nicht mehr. Deswegen sind wir da auch bei YouTube. Richtig, so sieht es nämlich aus. Robbenbabys bringen mich durcheinander, weil die so süß sind.
Deswegen, so süß.
Dann komme ich aus dem Konzept. Und ihr könnt es natürlich auch folgen auf X, auf Instagram. Ihr könnt auch auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen. patreon.com/Korbjäger-Podcast und Korbjäger mit. Dort gibt es extra Content für all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an euch. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt den Auftakt des NBA Cups. Und dann bis Freitag hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.